Jetzt kommt die Werbung.
Ey, es ist wahr, was man sagt. Ich nutze seit 6 Wochen ungefähr jeden Tag AG1. Ich habe schon viel davon gehört, vor allen Dingen auch an anderen Podcasts, dachte mir immer so, ja, na, es wird ja viel immer empfohlen und das Allerwenigste stimmt, aber ich habe selbst den Test gemacht und kann wirklich sagen, AG1 hat meinen täglichen Morgenablauf komplett auf die Beine gestellt, weil ich stehe jetzt auf und gehe instinktiv in die Küche, mache meine Packung AG1 auf, nimm den Löffel, pack's in 250 Milliliter kaltes Wasser, shake das Ganze runter damit. Mach das jeden Morgen, weil ich sofort gecheckt habe, und da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber die Verdauung ist viel besser. Ich habe einen Stress- und Stimmungsausgleich und Energie ist da. Ich mache jeden Tag Sport neben der Arbeit und fühle mich überhaupt nicht ausgelaugt. Und das wirklich in der Konstanz, auch seitdem ich AG1 nutze. Will ich das ganz kurz vorstellen. AG1 mit mehr als 70 Zutaten und aus vor allen Dingen natürlichen Lebensmitteln liefert eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament und ersetzt damit auch ganz viele andere Nahrungsergänzungsmittel. Und in AG1 stecken essentielle Vitamine und Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe, Antioxidantien, hochwertige Pilze, natürliche Pflanzenstoffe und somit unterstützt es mehr als 50 Gesundheitsbereiche. Übrigens auch empfohlen von Dr. Georg Abel. Ich bin jetzt noch so in einem ersten Monat, so ja, ich komme schon in den zweiten rein. Ab Monat 2 nämlich schützt es deine Zellen vor oxidativem Stress und trägt mit Nährstoffen zur schöneren Haut, Haare und Nägel bei. Ab Monat 3 unterstützt AG1 ein starkes Immunsystem und hormonelle Balance und ab Monat 4 ist das Ganze langfristig angelegt. Wichtige Funktionen im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf-System, Nervensystem und vor allen Dingen bringt es ein gesundes Altern. Ihr habt jetzt auch die Chance, Teil der Community zu werden, der AG1 Community. Ihr bekommt das Abo nämlich ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Ihr könnt pausieren und kündigen, ist jederzeit möglich. Und vor allen Dingen mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch, nämlich unter drinkag1.com/Allmann. Bekommt ihr eine Flasche Vitamin D3 plus K2 plus 5 Travel Packs gratis bei Abschluss eines monatlichen Abos und alle weiteren Infos findet ihr wie immer wo? Richtig in den Shownotes. Das war die Werbung.
Eine gestresste Jana Heinisch vielleicht, die mir da gegenüber sitzt?
Nee, du?
Nee, auch nicht. Ich hab's ja gerade schon im Vorgespräch, wir beraten uns immer, muss man sagen, hinter unserem Podcast steckt ja ein 6-köpfiges Redaktionsteam, das unsere Sendung immer komplett durchskriptet. Und da haben wir ja gerade im Redaktionsmeeting besprochen, dass ich kurz darüber sprechen will, dass ich die ganzen Sommersachen, also Sonnenschirm, die Stühle vom Balkon, den Ventilator, all das habe ich gerade in den Keller getragen. Und das ist immer so das Zeichen, jupp, jetzt ist es vorbei mit der Sommerzeit. Es wird auch richtig schnell auf einmal wieder dunkel. Aber Jana, grüß dich doch erstmal.
Hallo Julian. Schön, dich zu sehen. Hast du es in den Keller getragen oder hast du mit dem Fahrstuhl runtergefahren? Oder ist der schon wieder kaputt?
Nein, der ist nicht mehr kaputt. Den habe ich da alles reingetragen und dann bin ich mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Ich habe sogar die Sekunden gezählt. Ich bin ja ganz im obersten Stock und ich brauche bis ganz nach runter in den Keller 27 Sekunden
das
mit dem Aufzug.
Das ist ewig lang. Aber weißt du, welcher Fahrstuhl
lang,
noch bescheuerter ist als deiner? Der im KDW. Nee. Das ist wirklich der dämlichste Fahrstuhl, den es in ganz Berlin gibt.
Aber
ich war vorhin kurz
wer fährt
da
denn
und
da
hab's
Fahrstuhl?
Wieder erneut festgestellt.
Ich fahre da mit der Rolltreppe, ist doch schön.
Ja, wenn du aus dem Parkhaus kommst, dann gehst du ja nicht erst komplett ums ganze Gebäude Rolltreppe fahren.
Stimmt. Ich vergesse immer, dass du jetzt außerhalb der Stadt wohnst, weil ich würde ja niemals meinem ganzen Leben mit dem Auto ins KDW fahren. Ich gehe da ja 6 Minuten hin.
Ich bin weißt auch vorher immer mit dem Auto ins KDW gefahren. Ich wohne ja nicht 6 Minuten entfernt. Aber dieser Fahrstuhl, der zeigt weder an, oben, in welcher Etage du gerade bist, es gibt zwar diese Zahlen, E1 bis 6 plus P1 bis 2, aber die leuchten nicht, die Dinger. Und genauso steigen wir vorhin ein, im Parkhaus 1, fährt er erstmal runter. Dann fährt er wieder hoch und hält wieder im P1, fährt dann aber ganz nach oben, obwohl unterwegs Leute irgendwie in die 3, in die 4 wollen. Und ich verstehe das nicht, also wirklich Fahrstühle, auch so in Hotels manchmal, machen mich so aggressiv, weil das ist so eine verschwendete Zeit. Diese Zeit, die du auf den Knopf drückst und davor stehst und nichts tust, außer zu warten, dass sich diese Türen öffnen und dann halt keinerlei Handlungsfähigkeit zu haben, wenn der Fahrstuhl sich überlegt, ich halte jetzt nochmal in drei Etagen zwischendurch. Dass es dafür noch keine Lösung gibt so richtig.
2015, als Trump noch nicht Präsident war, habe ich in Los Angeles, in Las Vegas im Hilton Hotel, im Trump Hotel geschlafen. Und das war ein richtiges, das war unglaublich, weil die so viele Aufzüge hatten und wirklich, also ich hatte das Gefühl, ich bin schwerelos. Die sind dann nach oben geschossen. Das war ein richtiges Highlight. Also es ging nie wieder so gut, Aufzug zu fahren, wie damals, werde ich nie vergessen. Man ist wirklich, man ist so schnell da nach oben geschleudert worden fast schon, dass man das Gefühl hatte, wie bei einer Achterbahn, der Magen dreht sich einmal um. Gott. Das muss man wirklich, also es war wirklich cool. Es war ein cooles Erlebnis. Und da war Trump halt noch so ein Typ, über den Mac Miller gesungen hat und niemand wusste, was ein paar Jahre später auf uns alles zukommen wird. Naja.
Ey, perfekte Herleitung eigentlich.
Ja.
Biden wäre ja jetzt eigentlich nach Berlin gekommen, ne? Sollte der heute, ja, wenn diese Folge online geht, kommen.
Tut für er jetzt, den Ukraine-Gipfel.
Tut er jetzt wahrscheinlich doch nicht. Hast du mal, ich hab mal so spaßeshalber so ein bisschen überschlagen. Was kostet so ein Besuch von so einem Präsident hier? Was schätzt du? Ungefähr. Was kostet den deutschen Steuerzahlern einen Staatsbesuch von einem Präsidenten bei uns?
Für wie viele Tage?
Na, jetzt für, wie lange ist er da? Zwei, oder wäre er, jetzt kommt er ja nicht wegen des Sturms. Ah, da muss man eigentlich auch nochmal drüber sprechen, aber so ein, zwei Tage.
$80,000?
2,5 bis 5 Millionen.
Da war ja nah dran eigentlich.
Ey, das ist so absurd.
Also beim Staatsschutz.
Letzten Mal, als Obama in Deutschland war, in Hannover war der ja, 2016, da hatten die zwischen 2.000 bis 4.000, je nachdem, Polizei, Beamtinnen im Einsatz. Die haben so 1,5 bis 3 Millionen gekostet. Dann hast du diese ganzen so Verkehrsbehinderungen, weil die ganzen Straßen gesperrt werden. Die Gullideckel verschweißt, die Dächer mit Scharfschützen besetzt und so weiter und so fort. Das sind auch nochmal so 300.000 bis 500.000 Euro. Dann hast du so Koordination mit Sicherheitsdiensten, weil du musst ja auch hier mit denen praktisch da in Austausch stehen. Dafür müssen ja auch Leute irgendwie bezahlt werden. Das ist auch nochmal so 200.000 bis 500.000. Und dann hast du noch diesen diplomatischen Aufwand von Empfängen, von Übernachtungskosten. Das ist auch nochmal 0,5 bis 1 Million. Das ist so absurd.
Weißt du, ich musste gerade unbedingt daran denken, dass Obama mit seiner Air Force One nach Hannover geflogen
ist. wie krank ist das eigentlich? Nach Hannover? Vor allem Hannover dann, ich darf das sagen, weil ich aus Bremen komme, so eine hässliche Stadt.
Ja, pass auf, der wird ja ganz bestimmt in seinem Leben, und der ist ein gebildeter Mann, noch niemals von Hannover gehört haben. Und ganz viele witzige Fußballjungs machen ja aus Hannover immer Hangover, weißt du, also die machen da so ein G rein. Und glaubst du, dass Obama auch so solche Scherze in der Air Force One gemacht hat, als er da hingeflogen ist? Aber es kann ja keinen wichtigen Besuch in Hannover gegeben haben. Warum ist Obama nach Hannover geflogen? Was ist das?
Du machst so ein Sicherheitsbriefing und dann besprichst du morgens alles im Weißen Haus und dann so. Dann ist das so, vor allem Hannover, ich glaube, das ist dann auch so, wenn du halt keine Ahnung hast über Orte nach, also die du dann besuchst, die haben mit Sicherheit, sein Sekretär oder wer auch immer, briefen dann so, das sind die wichtigen Dinge, die du wissen musst. So und so viel Einwohner, das ist deren irgendwie zentrales Leitbild und so wie man über Berlin sagen würde, Hauptstadt von Deutschland, so und so viel Einwohner, Partyszene. So, weißt du, so, dass man so Hard Facts hat?
Mhm. Ich habe ja gerade einen Artikel vom NDR aufgemacht. Und das klingt ja so nach einer ganz schönen Zeit. Es war nämlich 2016, war da Obama. Die Überschrift vom NDR ist Obama und Merkel, unzertrennlich in Hannover. Und das, finde ich, klingt ja nach der schlimmsten, aber auch süßesten Rom-Com aller Zeiten. Zwei enge Freunde haben den Tag zusammen verbracht. Das ist die Botschaft, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama am Sonntag vermittelt haben. Obama ist als erster US-Präsident überhaupt zu Gast in Hannover. Ja, frag dich mal, warum Hannover?
Also. Wobei man auch sagen muss, ich meine, Hannover hat es hinbekommen, Bremen nicht und viele andere. Ich meine, war schon mal jemand in München vor dem Präsidenten? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja,
100%ig. Hast du schon jemand von der Münchner Sicherheitskonferenz bekommen?
Habe ich noch nie gehört. Ja,
ernsthaft nicht? Ist ein Scherz?
Nee, ist kein Scherz.
Okay. Die München Sicherheitskonferenz ist ja das Ereignis im Jahr, wo die ganzen Außenpolitiker, teilweise auch Präsidenten zusammenkommen, um die Sicherheit der westlichen Wälder zu koordinieren.
Und der westlichen also Wälder?
Der westlichen Welt. Genau, also es ist so ein ganz zentraler Punkt. Jedes Jahr ist die München Sicherheitskonferenz. Aha. Und
okay, dann kommen natürlich da viele hin. Aber da ist auch der Präsident da gewesen?
Ja, und Obama war ja sogar mit Merkel auf der Wiesn auf dem Oktoberfest ja auch schon.
Wirklich?
Es gibt ja ganz, ganz bekannte Bilder. Und Bush, glaube ich, auch.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber ich meine, München, das hatten wir doch schon mal das Thema, das machen die doch auch so oft, weil das so viel Kapazität hat, ne? Weil das irgendwie die einzige Stadt ist in Deutschland, die so viele Hotelzimmer und Möglichkeiten hat, Menschen unterzubringen.
Und als mein guter Freund Klaas Häufer Umlauf, mit dem ich ab und an mal Negroni trinken gehe, der hat ja im letzten Jahr, hat er ja Barack Obama in drei deutschen Städten interviewt. Und das war auch München im Olympiastadion unter anderem.
Wie krass war eigentlich die Rede von Obama? Ich hätte niemals gedacht, dass er sich so hinreißen lässt, so krass gegen Trump, so deutlich ihn so ein bisschen lächerlich darzustellen. Also ich fand es schon heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich werden wird.
Ich weiß nicht, auf welche Rede du dich beziehst, aber es gab 2015, als Obama noch Präsident war, da gab es so eine in New York, ich glaube sogar im Trump Tower, gab es so eine riesen Gala und Donald Trump war da auch zugegen und es gab so Rumors, dass Donald Trump eventuell in den republikanischen Wahlkampf einziehen will, aber es gab nur Gerüchte, also es gab keine konkreten Ideen. Und dann hat sich halt Obama so richtig lächerlich darüber gemacht, im Ansein von Trump und Gerüchten zufolge und vertraut haben es auch wiedergegeben, dass Trump sich da, und man weiß ja, welches Ego dieser Mann hat, so gekränkt gefühlt hat, dass er da den Entschluss gefasst hat, wirklich Präsident werden zu wollen.
Ach nee.
Das heißt, ja, back gut. in the times, hätte Obama diese Rede nicht gehalten, wäre uns vielleicht viel übel erspart geblieben.
Das ist schon eine
harte Und ich
These.
Glaube, ja, aber ich halte die für komplett realistisch, wenn du dir das Neurosenprofil oder das narzisstische Profil von Trump
aber genau deswegen,
zu eigen machst.
Weil er so ein Narzisst ist, tut er Dinge für sich selbst und glaube ich nicht, um anderen etwas zu beweisen. Wenn der sich was beweisen wollen würde, dann geht es eher um sein Ego und nicht darum, was andere von ihm denken, weil das ist dem komplett scheißegal. Und deswegen glaube ich, der Motivator muss er schon irgendwie er selber sein.
Naja, aber spielt
Wir
ja mit einem
Herr. Erfahren.
Also zum Beispiel jetzt bei dem TV-Duell zwischen Kamala Harris und ihm haben die Demokraten ja so eine geile Taktik ausgemalt, dass man Kamala Harris sagt, waren sie schon jemals auf Veranstaltungen von Trump, dass lauter Leute gehen, weil sie keinen Bock mehr haben, weil das so langweilig ist. Und dann ist er ja so krass, hat immer wieder meine Veranstaltungen sind die allerbesten und da ist die beste Stimmung. Und das hat ihn so angefasst, dass jemand sagt, dass seine Veranstaltungen langweilig sind. Und haben die damit so aus dem Konzept gebracht. Und immer, wenn es dann um wichtige Punkte geht, ist Trump immer zurück. Und dann letztendlich hat Kamala Harris gesagt, ich habe das nur gesagt, um zu verdeutlichen, wie dieser Mann tickt. Weil wenn es um Fakten geht, interessiert ihn das nicht, solange sein Ego nicht beschädigt ist. Also ich finde, das ist schon sehr realistisch alles. Naja, jedenfalls klingt es nach einer wirklich guten Zeit, finde ich, dass 2016 Angie und Barack in Hannover waren. Obama lobte Merkels Führungsqualitäten, ihre Verlässlichkeit und Loyalität, ihre Flüchtlingspolitik. Eine geschätzte persönliche Freundin sei sie für ihn. So viel Lob von einem derart wichtigen Gast.
Meinst du, die haben sich gegenseitig privat im Handy?
100%. Weiß man ja auch, dass der letzte Anruf, den Obama jemals aus dem Weißen Haus getätigt hat, ging nach Merkel zu Berlin, ins Kanzleramt.
Nach Merkel zu Berlin? Was ist mit deiner Sprache heute los?
Oh, Jana, ich habe heute schon so viel gesprochen, eine Radiosendung moderiert, ich habe schon zwei Podcasts aufgenommen, es ist spät am Abend.
Du bist auch am Limit.
Vor allen Dingen, hör dir du mal Selbstkritik, hör du mal da den letzte Folge an, Jana Heinisch, mit welchen Worten du da rumgekommen bist.
Was habe ich da gesagt?
Du hast ja lauter Wörter neu erfunden.
Ja, das mache ich gerne. Neologismen, Julian. Das ist ein Zeichen für viel Grips.
Man kann sich alles schön reden, meine Liebe.
Richtig.
Naja, jedenfalls hat der letzte Anruf ihr gegolten und man hat so, es gibt so eine ganz tolle Doku auf Netflix von Merkel und man sieht, als Obama sie zum letzten Mal besucht hat in Berlin, wie traurig sie da war und man hat richtig so eine Träne in ihren Augenfalten gesehen.
Ja.
Und Obama meinte dann auch zum Schluss und in diesem Moment habe ich realisiert, Merkel wusste, okay, jetzt ist sie richtig alleine. Ich bin weg, ist ja egal, müssen wir jetzt nicht, aber jedenfalls finde ich ganz schön und auch so eine gute alte Zeit, als Deutschland noch so ein irgendwie gefühlt ein großer Player war, als der amerikanische Präsident die deutsche Allianz als die wichtigste auserkoren hat Und ich finde, da sind wir, also ich will jetzt nicht auf unsere Ampel bashen, aber da sind wir wirklich meilenweit von weg mittlerweile. Naja.
Ich habe vorhin, kurz bevor wir uns gegenseitig angerufen haben, ein Video gesehen von meiner guten Bekannten Sandra Hunke. Die
Wer kennt sie nicht?
Ja, die kennt tatsächlich viele. Du wahrscheinlich nicht, weil du handwerklich nicht so begabt bist. Aber die ist eigentlich im Bereich Handwerk tätig. Hat aber auch mal angefangen zu modeln und hat dann eine Zeit lang so auf Social Media so beides präsentiert. Also sie hat auch so diesen krassen Cut gezeigt zwischen eine Frau kann handwerklich sein und in diesem Beruf arbeiten und gleichzeitig irgendwie modeln. Und ich weiß nicht wie, weil es ist wirklich kurz bevor wir uns angerufen haben gewesen, aber ich habe gesehen, dass die einfach irgendwie bei RTL in irgendeiner Sendung zusammen mit Scholz saß und ich war so, was ist da passiert? Und der erste Ausschnitt, also das sind wirklich die ersten Sekunden, sagt sie, ich verstehe nicht so richtig, wie man immer Gegenwind bekommen kann für seine Arbeit und nichts verändert, weil wenn ich 5 unzufriedene Kunden oder Kundinnen habe, die alle meine Arbeit nicht mögen und sagen, das ist scheiße, was sie hier gebaut haben, dann werde ich halt wahrscheinlich abends nach Hause gehen und mit meinem Ehemann quatschen und sagen, Marc, irgendwas muss ich verändern. Also das war so, und ich dachte mir so, Alter, also das fand ich richtig krass und ich muss auch sagen, also das hat auch richtig Rückgrat bewiesen. Ich würde mich ehrlicherweise nicht trauen, sowas in so einer Sendung so klar zu formulieren. Ich muss mir nachher auf jeden Fall nochmal den Rest angucken, weil ich ganz erstaunt war, darüber sie da zu sehen und bin gespannt. Aber cool. Wahrscheinlich wird er auch wieder irgendein, ich habe letztens von dem, war das ein TikTok? Ich glaube, das war ein TikTok gesehen. Das ist wirklich das Schlechtste. Das war irgendwie so Hund oder Katze, so ein Entweder-Oder-Format. Und er dann so, ich habe keine Haustiere, aber als Kind hatte ich einen Kater. Und dann, was ist Ihr Lieblingsessen? Ich esse viele Dinge regelmäßig sehr gern. Also wenn du keine Meinung hast oder wenn du dich zu nichts positionieren willst, dann kommt halt so Olaf Scholz dabei raus. Und es war wirklich dieses TikTok oder Reel oder was auch immer, hat es so perfekt symbolisiert, egal welche Frage gestellt wurde. Er hat eigentlich keine wirkliche Aussage gemacht.
Ich finde das total witzig, weil du TikTok und die SPD ansprichst. Kevin Kühnert ist ja als Generalsekretär zurückgetreten und sein Nachfolger ist Dr. Matthias Miersch, was wiederum für mich witzig ist, weil den habe ich vor 7, 8, 9 Wochen für einen anderen Podcast interviewt. Da war der noch Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Märzführer, irgendwie sowas. Also auch schon hohes Tier und ich habe dann mit ihm über das gesprochen, über TikTok. Und meinte, dass halt man das ja sieht und das weiß er ja auch, er ist ja viel mehr Profi als ich, dass eben die AfD die jungen Leute auf TikTok so krass erreicht. Und ich meinte, warum kann man da nicht als demokratische Parteien irgendwas entgegensetzen? Weil offensichtlich sind da ja gerade die ganzen Wähler, nicht nur von morgen, sondern von jetzt ja auch versammelt. Und die AfD schafft als einzige Partei, die Leute zu bekommen. Warum ist da nicht schon längst eine Social-Media-Strategie aufgebaut worden? Und da meinte er, ja, haben wir jetzt auch gesehen und wir arbeiten jetzt dran. Und da kommt bald, also da kommt bald was. Und dann haben sie ja, und das war so, ich weiß bis heute noch nicht, ob das, dann hat der Olaf Scholz einen eigenen TikTok-Kanal bekommen.
Ja.
Und dann haben sie das erste Video gemacht, wo sie seine Aktentasche gefilmt haben und geschaut haben, was da drin ist.
Ja, so, what's in my bag?
War deren Antwort. Das ist so funny. Und ich so, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Mann, also ist das eure Antwort auf das? Um die jungen Kids auf TikTok abzugrasen, ihr zeigt die olle Jacken, Aktentasche von Olaf Scholz.
So 2015 Content, so.
Ja, deshalb, also, deshalb war ich so, und er meinte auch so, ich habe dann, als ihm die Kameras dann aus waren, meinte ich auch so, ja, wie ist es denn so mit Scholz? Und er meinte, ey, das macht einen so wahnsinnig, weil der Typ muss anscheinend privat wirklich witzig sein, aber er bringt es halt überhaupt nicht rüber. Und das ist jetzt auch, ich glaube, die haben auch alle schon aufgegeben, also ich.
Vor allen Dingen,
ich will nicht zu politisch
selbst
sein,
wenn du Social Media Beauftragter für den Bundeskanzler oder meinetwegen für die SPD bist, kannst du ja trotzdem auch nur das tun, was sie mitmachen. Also die sind ja auch bis zu einem gewissen Grad dann irgendwie die Hände gebunden. Und da ist die AfD dann einfach radikaler, weil die halt sagen, naja, Hauptsache Reichweite und Interaktion.
Ja,
finde ich auch super schwierig, weil da sind wir wieder bei dem Thema von wegen, when they go down, we go high. Ja.
They go low, ja.
Ja, okay.
Jana, willst du mal ein Wochenhighlight von mir ankündigen? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
Ja. Julians Wochenhighlight wird präsentiert von Julian.
Sehr gut, Jana. Und zwar geht's um Habe Kerkeling und Matze Hielscher. Weil ich weiß, sowohl von Leuten, die ihn kennen, als auch, er hat es, glaube ich, mal irgendwann gesagt, er möchte unbedingt noch zwei Leute interviewen in seinem Hotel Matze Podcast, der wirklich so der größte, das größte Talk-Format ist. Die haben jede Folge über 1 Million Hörer. Einmal noch Habe Kerkeling und einmal Angela Merkel. Und ich
weißt du, Angela Merkel wird da hinkommen?
Vielleicht irgendwann mal. Die bringen jetzt gerade ihr neues, also nicht ihr neues, die bringen jetzt gerade ihr Buch raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der Runde, wenn, um das zu promoten, da mal reingeht, weil das ist eine super Plattform. Weil auch nicht zu kritische Fragen sind. So, und dann habe ich doch mal Habe Kerkeling innerhalb von ein paar Wochen zweimal interviewt. Ja. Weißt du das noch, die Zeit? Genau. Und dann habe ich so in meinen Stories gesehen, als ich das gepostet habe mit Habe Kerkeling, dass Matze Hielschel, also Hotel Matze, meine Story angeschaut hat. Und das fand ich strange. Ich glaube, er hat dann von irgendjemandem einen Tipp gegeben, so ey, der hat die gerade interviewt, vielleicht fragt ihn doch mal oder so. Ich weiß nicht, er hat sich auf jeden Fall nicht bei mir gemeldet und der folgt auch niemanden. Also Matze Hielschel hat 0 Leuten, die er folgt, so. Und deshalb fand ich das strange, weil offensichtlich er mir auch nicht folgt, wie er dann genau auf diese Story gekommen ist. Also da muss, keine Ahnung, ob Mickey oder wer auch immer ihm gesagt haben, ey, der hat den gerade interviewt. Jedenfalls kam dann da nichts und dann sind ein paar Wochen vorbeigegangen und dann habe ich jetzt gesehen, dass er eben Harpe hatte für 2,5 Stunden in seinem Podcast. Und dann habe ich ihm geschrieben und meinte, ey, ich freue mich ganz arg für dich, dass du den jetzt bekommen hast. Ich habe mitbekommen, wie sehr du den wolltest und freue mich sehr für dich so, weil ich weiß, was das für ein cooler Gesprächspartner ist. Und innerhalb von 30 Sekunden hat er so zurückgeschrieben und ey, Julian, freut mich voll, dass du das schreibst. Ja, war wirklich toll. Freue mich, dass du hörst oder was auch immer. Und das fand ich so, also das fand ich so schön, weil ich habe mich in dem Moment ernsthaft für ihn gefreut und er hat mir, glaube ich, auch dann nett halt kurz zurückgeschrieben.
Oder sein Team.
Und ich
ab einer gewissen Kanalgröße hat, machst du ja Dinge auch nicht mehr alleine.
Genau, aber der hat, glaube ich, die Hälfte deiner Follower und du machst ja auch alles selbst. Also
ich mache auch nicht alles selbst.
Genau, aber schreiben Leute, also schreibt Paula von deinem Profil auch anderen zurück?
Ja.
Ah, okay.
Zum Beispiel so diese Sachen wie, oh, die Hose habe ich auch. Also alle Sachen, von denen jetzt nicht wichtig ist, dass ich die beantworte, macht Paula. Okay.
Ja, jedenfalls glaube ich nicht, dass Matze, das, also dass der ein Team hat. Dafür macht er viel zu wenig auf Social Media. Der postet immer nur diese Assets, die dann von seinem Podcast raus sind, sonst macht er nichts. Ist ja auch egal. Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich finde, man sollte das viel öfter machen, Leuten was sagen, dass eine selbst, dass man sich mitfreut. Weißt du, ich finde, das ist total abhanden gekommen. Und es war richtig ehrlich von mir, dass ich mich da richtig für ihn gefreut habe, weil ich weiß, dass das für ein cooler Gesprächspartner ist. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass ich mich gefreut habe. Und das ist uns so richtig so abhanden gekommen, dass man sich nicht mehr für andere so richtig mitfreuen kann. Weißt du, was ich meine? Also wo ist das stehen geblieben? Oder war das schon immer weniger? Ist durch Social Media, durch diesen Neidfaktor mehr geworden? Wo ist das abhanden gekommen? Die Amis zum Beispiel können es ja wirklich gut. Also die fallen,
machen
good
das aber
for
auch
you.
Auf eine oberflächliche Art. Ich glaube,
ist mir egal.
Ich habe so eine coole Keynote zugehört. Da ging es darum, dass wir oft sagen, hey, wir haben die und die guten Freunde, die wir zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen können, wenn wir die brauchen. Egal wann, egal wo. Die sind für uns da, wenn es uns schlecht geht, wenn wir am Boden liegen und so weiter. Und man dachte so, ja, der Klassiker. Ne. Und dann sagte er, aber wie viele Freunde hast du, die du anrufen kannst und denen du sagen kannst, Alter, ich habe einen Award gewonnen. Oder Alter, weißt du, was ich für ein geiles Projekt gerade eingetütet habe? Freunde, von denen du weißt, dass sie das nicht schlecht reden, dass sie sich ganz organisch mit dir mitfreuen, dass du deine komplette pure Freude zu 100% teilen kannst. Und das sind deutlich weniger Freunde als die, von denen du sagen würdest, die sind da, wenn ich am Boden bin oder wenn es mir schlecht geht.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir, und das hat, glaube ich, nichts mit Deutschland oder so zu tun, sondern allgemein, dass man ja immer so auf der Hut ist und, also A, man will nicht Sachen zu früh teilen, die noch nicht dingfest sind so richtig, und dann teilt man Sachen wirklich erst so, halt,
aber
wenn sie final sind.
Aber darum geht's nicht.
Und ich glaube, dass Neid im Sinne von, oder auch so dieses Vorsichtigsein so eine Rolle spielt, ne? Dass dann Freunde immer sagen, also das kenne ich halt von mir auch, aber hast du dies bedacht und das bedacht und okay, und bist du sicher, dass es irgendwie das Richtige ist? Und das will man ja auch dann gar nicht immer hören. Manchmal will man einfach nur hören, dass jemand sagt, Alter, krasse Scheiße, geil, Mann, freue ich mich drauf.
Genau, aber das, genau das meine ich ja, dass ich glaube, die Amis können das viel besser, also ich weiß das, dass sie das viel besser können. Bei denen ist es, oh man, good for you.
Und ob sie es dann meinen oder nicht, ist ja in dem Moment total egal. Man hat wenigstens das Gefühl, die freuen sich mit. Und man muss mit seiner eigenen Freude nicht hinterm Berg halten. Also ich, keine Ahnung, wenn du mir was erzählst, was dir gerade gelungen ist, dann sage ich auch, hey, krass, freue mich für dich. Also weil ich mich in dem Moment dann wirklich für dich freue, so weißt du. Also das ist ja ein leichtes zu sagen, ey krass, gut gemacht, ich freue mich für dich, als mit dem Messer innerlich zu zucken und denken, oh, warum hat die jetzt schon wieder diesen Erfolg? So, manchmal habe ich das Gefühl, das ist in Deutschland aber viel öfter und ausgeprägter so als in anderen Ländern. Und wenn es nur oberflächlich ist, wenn die Amis sich das auch, ich gebe dir ein Beispiel, um es konkret zu machen. Für mich ist das ein Riesending, keine Ahnung, zum Beispiel heute, ne? Genau heute, habe ich auf Threads gepostet, ey, ich hatte schon viele dumme Ideen in meinem Leben, aber dass ich Bon Iver als Weckerton gewählt habe, mein Lieblingssong, war unter den Top 3 ganz vorne mit dabei. So, und dann hat Mickey Beißenherz einen Screenshot gepostet, man, das ist so witzig, und hat gezeigt, dass er auch Bon Iver als Weckerton hat, genau. Ey, und ich habe mich da, ich freue mich da jedes Mal, wenn der irgendwas von mir kommentiert oder liked, weil das ist halt so ein Kindheitshero von mir, genau. Und dann sitze ich so am Platz und meinte meine Kollegin so, was ist? Und ich so, ey, ich freue mich so krass, dass der das gerade gemacht hat. Und dann meinte sie so, ja, am Anfang habe ich mich auch noch für dich gefreut, aber mich nervt es ein bisschen. Mhm. Und das ist so, ja, okay, dann freue ich mich jetzt nicht mehr vor dir. Aber das ist doch scheiße. Also das ist doch, warum? Warum muss ich denn abwägen, vor wem ich mich freuen darf? Und ich sage auch nicht, guck mal alle her, sondern die sind mich in dem Moment gefragt, warum, was das gerade bei mir ist, und dann habe ich ihr das halt gesagt. So. Und ich halte das für keinen schönen Zug. Also warum muss man immer die Augen verdrehen, wenn es dem anderen gut geht? Weißt du, wird der Punkt irgendwie klar? Sagst, ey Mann, ich freue mich für dich, und wenn du dich auch nicht freust, ist es mir auch egal, aber dieses, oh ja, kannst du dieses Augen verdrehen, das haben wir in Deutschland schon krass, und ich weiß nicht, warum wir das so haben. Weil in Amerika ist es nicht so. Da sagt man, man, good for you, und denkt sich seinen Teil. Aber man lässt dem anderen die Freude.
Ich kann das mit Amerikanern nicht bestätigen, aber vielleicht auch einfach, weil ich nicht mit vielen Amerikanern rumhänge. Aber ich habe das bei Vietnamesen super krass. Also ich muss zum Beispiel die ganze Zeit an meine Nagelfrau denken, die wirklich jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, Lobeshymnen auf meinen Fleiß und was ich alles mache und wie viele Projekte ich habe. Und jedes Mal, wenn irgendein anderer Kunde in den Laden kommt, will sie dem erzählen, das ist Jana und die ist ein Model und die macht dies und das und guck mal. Und also die ist richtig stolz, als wäre die ein Familienmitglied von mir auf eine Art.
Süß.
Und das habe ich häufig. Also bei Vietnamesen ist mir das schon häufiger aufgefallen. Dann hast du vielleicht doch recht, dass es was ist, was du irgendwie so mitbekommst, weil es, glaube ich, auch darum geht, ja, vielleicht ist es mit Deutschland so diese Neidgesellschaft, die dem anderen das nicht gönnen. Ich habe genauso hart gearbeitet wie du und irgendwie deshalb sich selber dann schmälern, wenn jemand anders Erfolg hat. Ja.
Ich habe mir gerade aufgeschrieben, den Folgentitel, den du gerade gesagt hast, Vietnamesen gönnen. Fand ich geil.
Ja, also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind mit Arbeit und so, ich bin heute super früh aufgestanden, oder was heißt super früh? Super früh jetzt auch nicht, also 5.20 Uhr, habe aber extrem schlecht gepennt, muss man dazu sagen.
Und schon
wenig
früh.
Gepennt, schon früh, ne? Aber im Vergleich zu früher, da bin ich um 3 aufgestanden, ist nicht ganz so früh, aber es ist schon früh und ich merke einfach, ich habe eine innere biologische Uhr, und wenn ich mich entgegen dieser biologischen Uhr verhalte, ist mein ganzer Tag im Eimer. Selbst wenn ich 9 Stunden gepennt hätte, wäre ich wahrscheinlich müde gewesen und den ganzen Tag hätte ich so ein bisschen durchgehangen.
Ist das Alter jetzt auch mittlerweile?
Nee, das war tatsächlich schon immer so. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also ich war schon immer so, wenn ich gegen meine biologische Uhr aufgestanden bin oder auch wenn ich versuche, manchmal früher ins Bett zu gehen. Ich habe gestern versucht, indem ich früher ins Bett gehe, das vorzuschlafen. Das funktioniert einfach nicht. Ich liege dann da stundenlang wach, rolle mich von A nach B, kann nicht pennen. Dann mache ich mir einen Stress, weil ich nicht pennen kann, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt ist es noch 4 Stunden. So. Und jetzt sind es noch 3 Stunden. Und zack, bumm, dann hast du gar nicht gepennt. Also für den Arsch. Naja, auf jeden Fall.
Ja.
War ich dann ja heute bei Deluxe, habe den Vormittag moderiert und bin nachmittags nach Hause gekommen, war um, weiß ich nicht, 16 Uhr hier und war komplett gerädert. Ich war komplett tot und müde. Und ich dachte mir in dem Moment, wie machen das Leute in 24-Stunden-Diensten? Es gibt zwar 24 und auch 36-Stunden-Dienste, wo du natürlich Glück haben kannst, dann hast du zwischendurch eine Pause, aber es gibt auch solche, wo du das nicht hast. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass wir immer noch Systeme haben, in denen Menschen 24 oder eben sogar, habe ich dann vorhin in meinen DMs gelesen, 36 Stunden am Stück auf der Arbeit sind. Und damit kommen wir zu meiner ersten Frage, Julian. Was wäre für dich dein absoluter Horrorberuf? Da, wo man dir eine Million Jahresgehalt zahlen könnte, so ungefähr, wo du dir wirklich trotzdem überlegen würdest, habe ich da Bock drauf.
Landschaftsgärtner.
Was? Für eine Million würdest du kein Landschaftsgärtner werden wollen?
Ja, das ist wäre, glaube ich, nicht meins.
Also mir wäre da sowas wie Soldat in Kriegsgebieten eingefallen, aber okay.
Ist ja gesagt, gut, du kannst Berufssoldat sein, ne? Ja, klar. Ja. Also nichts gegen Landschaftsgärtner, das ist ein toller Beruf, aber es ist für mich halt nichts, weil ich bekomme halt nach dem ersten Tag so Rückenschmerzen, dass ich am zweiten schon gar nicht mehr kommen kann. Also ich bin noch nicht gebaut für
so. Ich denke halt auch an so Leute, die so zum Beispiel, das ist ja wirklich ein Beruf, so Tatortreiniger. Mhm. So an so einen Tatort, vielleicht sogar in so einer Messi-Wohnung. Die Innereien, das Blut, Maden, all sowas von Leuten, vielleicht lagen die da schon so wochenlang.
Ja.
Oder auch so Kanalarbeiter. So
ja, man
so
muss
krass.
Das mal unterscheiden bei der Frage, ne, zwischen Jobs, die, also jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber die man schon theoretisch machen könnte, wie zum Beispiel Kanalarbeiter. Also ich glaube, wenn man mir das gut erklärt, dann würde ich das schon einigermaßen hinbekommen, so. Oder halt intellektuelle Jobs, die ich halt nicht machen könnte,
ich
weil
ich
das intellektuelle.
Nicht von Intellektuellen, das war nicht die Frage, sondern allgemein.
Okay.
Also klar, dass du jetzt natürlich nicht Hirnchirurg werden könntest. Dafür müsstest du ja erstmal studieren. Aber wenn du Hirnchirurg werden könntest, würdest du es wahrscheinlich eher tun, so in deinem Beispiel wie Landschaftsgärtner.
Mhm. Ja.
Also ich finde zum Beispiel auch so Schlachtarbeiter, also so Leute, die so auf Schlachthöfen. Yeah. Ich habe mal ganz, ganz früher, da bin ich noch zur Schule gegangen, eine Beziehung gehabt mit jemandem, der in der Nähe von so einem Schlachthof gewohnt hat. Mhm. Und der Geruch, der durch diese Straße gewabert ist, ist wirklich, der hat dir dein Stück Liona auf ein Brötchen im Hals stecken lassen. Und du hast halt natürlich auch regelmäßig diese Schreie von diesen Tieren da gehört.
Boah. Ja.
Was ich aber eigentlich auch gut fand, weil ich mich zwischendurch dann dran, das waren dann die vegetarischen Wochen so ungefähr. Aber dieser Geruch, das kann man nicht, ich glaube, das ist so, wie wenn man wirklich mal den Leichengeruch gerochen hat.
Ey, ich wollte gerade darauf hinaus, als ich in München gewohnt habe, waren es so 5 Minuten, Gehminuten von einem Krematorium entfernt, immer wenn ich zur Hellinger Straße wollte. Und da dachte ich mir auch so, boah, das könnte ich aber auch nicht.
Nee.
Mit so Leichen da rumspielen.
Ich weiß,
also nicht spielen, aber rumdoktern dran. Ja.
Ich weiß, dass Jules mir irgendwann mal erzählt hat, dass die in der Ausbildung, also der war ja bei der Bundespolizei, auch in so ein, ich weiß nicht, ob das ein Krematorium war, aber irgendwie so eine rechtsmedizinische Abteilung oder so.
Mhm.
Und auch Leichen angeschaut haben. Und für die ganz hartgesottenen wurde eine Wasserleiche geholt. Und er hat zu mir gesagt, Jana, das ist das Schlimmste, was ich jemals gerochen habe und gesehen habe, und ich werde diesen Geruch, und das habe ich schon von vielen Leuten gehört, die Leichengeruch gerochen haben, nie wieder aus meiner Nase rausbekommen, weil das wohl leicht süßlich riecht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn du einmal in deinem Leben so Cannabis gerochen hast, das riechst du überall und erkennst das irgendwie wieder, weil das so ein sehr individueller, intensiver Geruch ist. So. Und
ich habe auch mal gelesen, dass so, wenn du tot bist, dann innerhalb von weniger Minuten kommen ja Fliegen, um dann Eier da in deinen Leichnam abzulegen. Mhm. Ne?
Nach 4 Minuten und fängt es schon an.
Genau, nach ein paar Minuten. Und Wissenschaftler wollten herausfinden, welche Stoffe, die eine Leiche dann ausstößt, die Fliegen anziehen, und sind auf nichts gekommen. Und dann ist man draufgekommen, dass es überhaupt nicht daran liegt, dass man tot ist, sondern Fliegen probieren es halt andauernd. Und von lebenden Menschen werden die halt so verscheucht mit irgendwelchen Handbewegungen. Aber bei toten Menschen kommt da keine Handbewegung mehr. Und dann wissen sie, okay, super, da haben wir unsere Ruhe. Da können wir jetzt in Ruhe unsere Eier ablegen. Aber die würden das theoretisch halt auch schon beim lebenden Menschen machen.
Ja gut, das
machen
sie ja dann zum Beispiel auch beim Essen. Ne? Man sagt ja auch, wenn Fliegen irgendwie auf dem Fleisch und so.
Ja, genau.
Irgendwie war, dass man aufpassen soll und so. Wo du es gerade sagst, ich habe gestern durch Zufall gesehen auf Netflix, dass jetzt die Simon Beckett-Serie von, wie heißt sie denn? Die haben mehrere Bücher verwurstet in einem. Chemie des Todes. Aber ich hab sie angefangen und viele, viele schrieben mir, und es gab ganz gegensätzliche Meinungen. Also die einen meinten, die auf das Buch gelesen haben, dass sie komplett scheiße ist, mega katastrophal, schlechte Schauspielerauswahl und überhaupt keinen Spaß macht. Und dann gab es Leute, die mir geschrieben haben, sie hätten das innerhalb von einem Tag durchgesuchtet. Also ich habe erst gestern nebenbei angefangen. Davor habe ich, und da wollte ich eigentlich heute auch noch drüber quatschen, und dann habe ich auf Insta gesehen, dass ihr das schon gemacht habt, über Monsters sprechen.
Mhm.
Und da habt ihr eine komplette Podcast-Folge zu aufgenommen, du und Sophie, ne?
Genau, die ist heute rausgekommen. Also wenn ihr das hört, gestern.
Ja, also kann ich auf jeden Fall, hast du sie auch geguckt, die Serie?
Ich habe es noch nicht geguckt, aber ich habe jetzt im Zuge der Recherche alles darüber gelesen. Also ich bin vertraut mit dem Fall, ja.
Ja. Also schaut ihr euch auf jeden Fall an. Ich mag Serien generell, die auf so echten Geschichten und Fällen irgendwie beruhen. Da geht es um zwei Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben. Und
Menderes,
wie der ganze Fall, Menendez.
Menendez, sorry.
Ja, wie der ganze Fall aufgerollt wird.
DSDS-Teilnehmer, ja.
Und warum sie aber vielleicht potenziell gar nicht schuldig sind oder doch schuldig sind. Und es geht viel um die Strategie, die dann die Anwälte oder Anwältinnen ausklügeln. Und es
darum geht es natürlich in der Folge von Ein Fall für Sophie. Für alle, die jetzt kurz mitreden wollen, also genau, es war eine Familie, der Vater aus Kolumbien, glaube ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Einwandererfamilie, den Traum gelebt vom Tellerwäscher zum Millionär, hat dann in Hollywood als Musikproduzent gearbeitet, hatte so ein Trophy-Wife. Dann sind eben die zwei Brüder auf die Welt gekommen und eigentlich dachte man, dass sie das perfekte Leben leben. Der eine sehr klug in der Schule, der andere ein angehender Tennisprofi. Und auf einmal haben die Jungs dann aber die Eltern im Schlafzimmer. In Beverly Hills mit der Shotgun mal kurz durchgesägt.
Genau, und auch nicht nur einmal draufgeschossen, sondern komplett das Hirn weg, die Kniescheiben weg, das komplett ihre Eltern zerfleddert, mehr oder weniger. Und man fragt sich auch.
Von einer Übertötung. Ja.
Ah, das ist ja ein spannender Begriff. Ist das auch der Fall? Man sagt ja oft, wenn Leute mit Messer morden, dass das ein emotionaler Mord ist und wenn es mehr als so und so viele Stiche sind, dann auch. Ist es dann das Gleiche?
Genau,
ne?
Das ist auch eine Übertötung. Also wenn jetzt da der schon tot ist und du stichst aber dann trotzdem noch 18 Mal in diesen Leichnam ein, dann spricht man von einer emotionalen Tat, von einer Übertötung und dann ist immer davon auszugehen, dass es dann schon eher eine persönliche Beziehung gab zwischen Opfer und Täter. Und da ist es eben jetzt auch in dem Fall so, weil es gibt in Deutschland gibt es 8 Mordmerkmale, die erfüllt werden müssen, um zwischen Tod und Mordschlag Totschlag und Mord zu unterscheiden. In Amerika gibt es nur 2. Es gibt Manslaughtery oder also wie man jemanden in Totschlag und eben Mord und das ist aber, wenn man jemanden plant zum Töten, ist es Mord und wenn jemand was im Affekt passiert, also im Notwehr oder so, ist es eben Totschlag. Und die Brüder haben halt seit jeher auf Totschlag plädiert, weil sie anscheinend von der Familie halt immer sexuell missbraucht wurden und das wäre dann eine Verteidigungsstrategie, weil man sagt, die haben halt präventiv vorgegriffen, dass sie eben nicht nochmal sexuell missbraucht werden, obwohl sie da auch schon irgendwie erwachsen waren. Also ein sehr heikler Fall.
Das hast du eigentlich alles vorweggenommen, schon bis Folge 4.
Okay, so. Ja, aber und das Krasse ist jetzt auch, durch diese Netflix-Serie, durch diese Doku, ist jetzt dieser Fall nochmal neu aufgeräumt. Ja. Jetzt war Kim Kardashian auch nochmal im Gefängnis bei ihnen und sagt, wir müssen die Jungs da rausholen. Also eventuell.
Und es gibt noch eine Doku, also eine komplette zwei Stunden,
genau,
knapp
die ist
zwei
gestern
Stunden
gekommen.
Doku. Genau, habe ich gestern angefangen. Wobei sie sehr, also nach so einer Serie nochmal eine Doku zu gucken, ist manchmal blöde, weil sich so viele Dinge doppeln. Aber ich fand es ganz spannend, deren O-Ton mal zu hören, so im Hintergrund, die originale Stimme.
Es ist auch perfekt, weil wir haben das in der Redaktionskonferenz so geskriptet, dass ich jetzt meine erste Frage perfekt darin angelehnt stelle. Hat nämlich einen Hintergrund. Liest du, bevor du in den Film gehst ins Kino, liest du die Rezensionen?
Mal so, mal so. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche die Situation, dass ich den neuen, ich wollte gerade Batman sagen, den neuen Joker geguckt habe.
Noch nichts sagen, schau ich jetzt am Wochenende.
Okay, ich sag nichts dazu. Ich habe überhaupt nichts darüber gewusst, weil wir super kurzfristig von den Freunden angefragt wurden, ob wir da mitwollen. Und ich auch den Teil davor, glaube ich, habe ich den gesehen? Nee, ich glaube, den habe ich nicht mal gesehen, den Teil davor.
Der war ja fantastisch.
Ich habe den, glaube ich, gar nicht geguckt. Und auf jeden Fall bin ich eigentlich nur des sozialen Ereignisses wegen mitgegangen, aber nicht, weil der Film mich jetzt super krass interessiert hat. Und dann standen wir draußen und jemand hat gesagt, meine Freunde haben gesagt, der ist so und so. Da ist man schon mit einer leichten Färbung reingegangen und ich habe eigentlich die Tendenz, wenn jemand sagt, der Film ist so und so, dass ich mich dann eher aktiv in die andere Haltung so emotional begebe, weil ich eben nicht mich beeinflussen lassen will. Aber ich musste hinterher dann feststellen, der Film war tatsächlich so und so. Also guck ihn dir gerne mal an und ich bin sehr gespannt, was du dann hinterher dazu sagst.
Ja, total spannend, weil jemand, der wie ich in den Medien arbeitet, der hat natürlich mitbekommen, dass der Film gnadenlos zerrissen wurde.
Ja.
Und ich bin aber generell ein großer Fan von Todd Phillips, der Regisseur des Ganzen, der ja übrigens auch, und das passt immer nicht zusammen in meiner Welt, die ganzen Hangover-Filme ja auch gemacht hat mit Bradley Cooper zusammen.
und dann jetzt ja also so richtige Komödien und dann aber komplett das Genre mal geändert hat, hat angefangen mit Nightmare Alley, auch ein grandioser Film und jetzt eben auch mit den Joker-Reihen und der erste Joker mit Joaquin Phoenix, den ich auch großartig finde, der hat mich richtig, also der hat mich so gefesselt, es war ein großartiger Film, hat ja nichts zu tun mit diesem DC-Universe, ne, Batman kommt da glaube ich gar nicht vor, denn es geht halt einfach nur die Verwandlung an der Psychopathen, der hat von der Gesellschaft ausgespuckt wird und dann entscheidet, das zu werden. Und ich glaube sogar, dass Joaquin Phoenix damals vor 5 Jahren einen Oscar für genau diese Rolle bekommen hat. Und jetzt war man so hyped, weil man mitbekommen hat, dass Lady Gaga ja auch noch Harley Quinn spielt und man ja auch weiß, dass Lady Gaga wirklich fantastisch auch spielen kann. Übrigens auch, hat auch Todd Phillips gemacht, A Star is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga, genau. Mhm. Ich glaube, daher kennen die sich auch. Und jetzt ist es aber so verrissen worden und ich habe aber nur die Schlagzeilen gelesen und habe aber immer absichtlich, wenn es irgendwo besprochen wurde, nicht hingehört, weil ich will mir da auch ein eigenes Bild drüber machen. Und normalerweise lese ich erst hinterher die Rezensionen, damit ich schauen kann, ob das übereinkommt. Aber ich will mir jetzt eine echte Chance geben, aber du hast schon recht, man bekommt es ja auch nicht aus dem Kopf so raus, diese Stimmen, die sagen, der ist scheiße. Ne?
Also wenn der Film ein Kunstwerk wäre von einem Maler, dann würde ich sagen, stand das Kunstwerk und das Kunstwerk an sich war perfekt und dann hat jemand gesagt, lass uns doch hier nochmal ein bisschen malen und da noch ein bisschen malen und diese Menge an immer nochmal justieren, immer noch einen drauf, immer nochmal mehr, hat dazu geführt, also wir hatten einen Kumpel, der ist einfach eingepennt, der ist in dem Film eingepennt und man hat eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass gewisse Dinge aufhören. Ist ja auch kein Geheimnis, dass das natürlich in dem Film gesungen wird, aber man konnte der Handlung teilweise echt schlecht folgen, fand ich auch. Und rein schauspielerisch ist er großartig. Also die Darstellung oder auch die letzte Minute, wenn du dir mal anguckst, also ich finde wirklich, die letzte Minute ist grandios, aber rein technisch fand ich ihn ja auch nicht so stark. Also wie gesagt, schauen wir dir mal an und dann können wir nochmal drüber quatschen.
Cool. Jana, ich habe den Fail des Jahres.
Ah, du hast auch einen, sehr gut. Der Fail des Jahres, präsentiert von Julian Hutter.
Ich will es auch nochmal ganz kurz nachgoogeln, weil ich jetzt nichts Falsches sagen will. Aber ich habe ja, und das habe ich schon oft hier erzählt, eine Krankheit, die mir mein Vater weitervererbt hat, nämlich die Gesichtsblindheit.
Genau, du kannst dir keine Gesichter merken.
Mit Fachbegriff.
Ich bin froh, dass du mich noch
erkennst. Prosopagnosie, die Gesichtsblindheit. Das heißt, ich muss ein Gesicht wirklich ganz, ganz oft sehen, um mir das merken zu können. Und das ist ganz unangenehm. Ich wünschte, ich hätte das nicht. Ich sage das nicht, um mich erst interessanter zu machen. Ich wünschte, ich hätte das nicht, weil es mich schon in so viel unangenehme Situationen gebracht hat.
Ja, gerade in unserem Beruf ist es halt auch nicht hilfreich. Also
in unserem Beruf ist es überhaupt nicht hilfreich, wenn du genau irgendwo neu anfängst und dann stellt sich der Chefredakteur an Tag 2 vor und ich sage, hallo, ich bin Julian. Und er meinte, ich weiß, wir haben uns gestern schon vorgestellt. Das ist einfach super unangenehm. So, und jetzt bin ich mit der Energy Gang, sind wir aufs Lollapalooza gegangen und haben einen anderen Radiosender, man kennt sich ja, in Berliner Radiosender sind ja nicht groß, irgendwann wechselt wieder der eine darüber, man kennt sich und dann komme ich da dazu und habe mich so vorgestellt bei so einem Typen und meinte, hey, ich bin Julian und er meinte so, ja, wir kennen uns, Kollege und dann wieder so, oh nein, dann geht's wieder los, mein Raster, ich so, wo kann ich den jetzt hin tun und ich meine, und dann so nach ein paar Sekunden meine ich, ey, es tut mir wirklich leid, ich hab gerade keine Ahnung, wo ich dich hin tue. Also ich bitte sag's mir. Ja, du hast vor 4 Jahren mal eine Testsendung bei uns gemacht und da haben wir uns kurz in der Redaktion auf dem Flur gesehen. Na, also, ja, Bro. Also nicht mal Leute, die nicht diese Krankheit hätten, würden sich daran erinnern. Da war ich schon so richtig so relieved, weil ich dachte, naja, also Bro, jetzt tut mir leid, dass du mich kennst.
Bro.
Der war so mal im Alter und der war so richtig, also man hatte richtig das Gefühl, der war richtig beleidigt, dass ich ihn nicht mehr kannte. Und dann war ich so, ja, also sorry, ich wollte überhaupt nicht blöd sein, aber ich kannte dich einfach gerade nicht. Und ich schwöre dir, Jana, dann hat er sich so aufgelöst und wir standen immer noch in der Gruppe zusammen und Anna hat so gelacht und meinte, ja, der kann sich ja keine Gesichter merken. Und ich meinte so, naja, aber den konnte ich auch nicht kennen. Und in dem Moment kommt ein Typ mit so einem AAA-Ausweis vom Olympiastadion raus, steuert auf mich zu, ich schätze aber so 10 Jahre älter, und das gibt's ja nicht, umarmt mich, ey, dass du hier bist, Julian, wie schön dich zu sehen. Und wirklich so 3 Minuten nach dem anderen Typen schaue ich den so an und ich habe keine Ahnung, wer das ist, wirklich. ey, wie war dein Sommer? Und dann habe ich halt, dann gibt's
ja, dann fragen die immer so Fragen, wo man dann selber so überlegt, okay, er fragt, wie mein Sommer war. Das heißt, er hat irgendwas mit meinem Privatleben zu tun. Oder er fragt nach meinen Eltern zum Beispiel. Oder was weiß ich, ne? Ja, ja. Dass man so denkt, so Ausschlussverfahren.
Aber genau, und es gibt ja dann zwei Optionen. Und du musst ja in Windeseile entscheiden, welche Option du nimmst. Spielst du mit offenen Karten, so wie ich es vor ein paar Minuten gemacht habe und meinte, ey, sorry, ich weiß es nicht. Oder spielst du erstmal das Spiel mit der Gefahr, dass du halt gnadenlos auffällst. Und ich konnte mir aber das nicht zurückziehen, weil er mich so arg kannte und anscheinend auch aus meinem Privaten irgendwas wusste und meinte, ja, wie war der Sommer? Und ich so, ja, hier die Rückenprobleme und bla bla bla. Und überhaupt, was machst du denn hier? Und er meinte so, und dann meinte er, naja, wie jedes Jahr, ich moderiere hier auf den Hauptbühnen und mache mal die Ansagen. Und ich so, ach ja, krass, wieder im Stadion selbst. Nee, nee, dieses Mal da drüben und ja, und alles Gute, ne? Man sieht sich. Und Jana, ich weiß bis heute nicht, wer das war.
Na, dann hat der entweder mal bei uns moderiert und ist jetzt woanders oder woanders moderiert und du kannst den von da. Also es muss ja irgendwie jemand aus einem Moderations...
Ja, OMR habe ich überlegt, eventuell. Oder ich habe jedenfalls keine Ahnung. Und es macht mich so wahnsinnig, weil ich bis heute nicht weiß, vielleicht hätte es auch ein richtig krasser Kontakt sein können, weißt du? Und ich hätte halt einen Mega-Deal anziehen können.
Aber hast du schon mal probiert, einfach hinzugehen und zu sagen, also ich habe folgende Krankheit. Und denen wirklich einfach zu sagen, ey, das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern es ist einfach eine Krankheit.
Ja, aber der ist auf mich zugelaufen wie mein Hund, wenn sie mich 3 Wochen nicht sieht. So, weißt du, ich hätte so eine doofe Stimmung da erzeugt. Oh Mann, das konnte ich nicht machen.
Vor allem, aber schon mal vor, du hörst unseren Podcast jetzt. Ist halt auch da eine doofe Stimmung.
Ist auch eine doofe Stimmung. Ja, es also, wenn super. Hörst, wenn du das jetzt hörst, bitte schreib mir. Ja, ich bin wirklich krank und es war eine super nette Begegnung. Ich hab's, also dort ist eine richtig krasse positive Energie und bitte schreib mir, weil ich denk seitdem ganz, ganz oft an dich und ich weiß nicht,
wer du
warst.
Das ist wie so ein Dating-Aufruf gerade. Richtig, als hätte man so ein, oh, wir haben uns in der U-Bahn so lange angeschaut, aber dann musstest du aussteigen. Bitte melde dich unter U-Bahn-Date/GMX oder so, ja.
Und du weißt es ja auch, ich will mich nicht wichtig machen, es nervt mich tierisch, ich wünschte, ich hätte das nicht und es ist immer nie was gegen die Person, sondern ich habe diese doofe Krankheit. Nochmal, Prosopagnosie, Gesichtsblindheit.
Wie, Prognosie, das heißt, es hat irgendwas mit Parkinson zu tun? Oder was hat, warum, nee,
ich glaub,
ist Park
Parkinson
da drin?
Parkinson schreibt man mit RK und der schreibt man mit PAG. Also es
Park,
ist,
ach so, Park. Prognosie. Wenn jemand aus dem medizinischen Bereich zuhört, bitte mal aufdröseln, warum das so heißt. Okay, Jürgen, ich erzähle dir auch von meinem Lowlight.
Und kommen wir nun zum Lowlight der Woche. Präsentiert dieses Mal von Jana Heinisch.
Es ist gar nicht das Lowlight der Woche, es ist tatsächlich schon vor...
Es ist gar nicht das Lowlight.
Es ist tatsächlich schon vor unserer Sommerpause passiert, aber es hatte jetzt auch nicht die Prio, dass ich vorher schon erzählen wollte, aber es ist eine Sache, die einfach so richtig ärgerlich ist und ich habe mich ein bisschen mitgeschämt für meine Freundin sozusagen mitgeschämt. Also folgende Situation. Meine Freundin AC, die hast du auf meinem Geburtstag kennengelernt, die hatte hier so 2 Dutz und ich glaube, ich habe jeder meiner anderen Freunde schon mal gesagt AC und alle fragen immer, wer? Und dann sage ich immer Anna Clara und alle so, wer? Und dann ich so, auf meinem Geburtstag hatte ich diese 2 kleine Dutz und alle so, keine Ahnung. Also irgendwie scheint die nicht sonderlich in Erinnerung zu bleiben. Lag aber auch
kannst
daran.
Kannst du vielleicht ihr Gesicht erklären, dann wüsste ich's.
Well. Also sie ist brünett, so, naja. Auf jeden Fall, meine Freundin AC, die sehe ich verhältnismäßig selten. Also von allen meinen Freunden würde ich sagen, die also auch in Berlin wohnen, sehe ich die mit am seltensten, weil die auch ein super volles Leben hat. Zwischen Mallorca und Berlin pendelt, die haben dann noch Immobilien und
ich erinnere mich an sie. Ach was? Die Geschichte erinnere ich mich. Zum Schluss stand ich bei ihr. Und dann sind die anderen schon mit dem Uber gefahren und ich habe 3 Runden ja ausgehalten, bis ich dann mit ihr da stand und das war dann die letzte Uber-Runde. Ja. Und ich meine, das ist total
nett. Aber ich dachte, du bist mit Lena zurückgefahren.
Nein. Du warst doch so stolz auf mich, dass
du da geblieben bist.
Genau, Lena ist ja schon um 8:45 gefahren.
Ja, guck mal, du müsstest öfter mit mir unterwegs sein, dann haue ich nämlich die Storys raus, dann erinnerst du dich wieder.
Ja, die hat schon ein Kind, war das nicht so?
Nein, das ist Romina.
Nee, aber ich weiß aus
Anyways,
Mallorca, dass
sie so
pendeln,
weiß ich. Anyways, ist für die Geschichte komplett irrelevant, wer genau das jetzt war. Aber ich sehe sie selten und wir hatten uns lange nicht gesehen und gesagt, lass uns doch mal schön essen gehen wieder oder so. Oder ein Käffchen trinken oder was auch immer. Und dann hatte sie mir ein Reel von Instagram weitergeleitet. Es gibt ja, das finde ich richtig cool, mittlerweile auch so Food-Kanäle, die so Touri-Tipps teilen, wo man essen gehen kann und wie das dann da aussieht und generell einfach so kulinarische Tipps rund um Berlin. Und da waren wir auf ein Video gestoßen von einem Bistro, was einen Michelin-Stern hat und das günstigste Michelin-Stern-Restaurant in Berlin sein soll. Und die machen zum Beispiel auch Brunch und Dinner. Und dann meinte sie, wollen wir das mal ausprobieren? Und meinte ich so, ja, finde ich richtig cool. So, dann haben wir uns da abends einen Tisch reserviert und das ist draußen auch vom Look her nicht so, wie man, also warst du schon mal in einem Michelin-Stern-Restaurant? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
Gut, die sind ja in der Regel, also was mich manchmal daran nervt, ist, dass die immer was sein wollen. Also zum Beispiel jetzt der Tim Raue, den wir hier in Berlin haben, da kommst du rein, das Essen ist gigantisch.
In Mitte?
Die ganze Atmosphäre in dem Laden finde ich katastrophal. Es hat eine Mischung aus Hostel und U-Bahnhof, dann hängt da ein riesiges Gemälde von einer Müllhalde und ich saß genau gegenüber, aber sorry, ich will halt nicht den ganzen Abend, wenn ich 4 Stunden in so einem Lokal sitze, auf eine Müllhalde glotzen. Und auch wenn du jetzt sagst, es ist halt Fancy Art, und da wird der Kontrast, nee, Bullshit. Also, das nervt mich immer in solchen Läden, ne? Wirklich für den Arsch. So, dann kamen wir dahin in dieses Bistro und es war sowas von cute. Es war so ein, wann war denn das? Im September? So ein lauer Abend, noch richtig schön warm. Draußen gab es so kleine Klappstühle, aber mit Kissen drauf, also so bequem, dass du lange da sitzen wolltest. Innen drin auch eine ganz tolle Bar, schöne Lichtverhältnisse und man hat also nette Kellner und aber nicht aufgesetzt. Also man hatte ein richtig gutes Gefühl, unabhängig davon, ob das Ding jetzt einen Stern hat oder nicht. Also es war einfach schön. So, wir haben uns da rausgesetzt und hatten ja auch direkt aus Papier so ein kleines Menükärtchen da liegen und da war dann aufgelistet, was man sich aussuchen kann. Meistens gibt es ja feste Menüs. Da kannst du dir dann aussuchen, willst du ein 5-Gang-, 6-Gang-, 8-Gang-Menü? Manchmal kann man die auch reduzieren. Dann konntest du aussuchen, willst du das vegan oder vegetarisch haben? Weinbegleitung. Und dann stand links irgendwie was von, ich glaube, 76 Euro pro Person. Und da dachte ich mir, ach, das war, glaube ich, das 5-Gang-Menü. Und dann hätte man noch einen 6. Gang dazu nehmen können. Genau. Naja, wir uns also dann da entschieden. Wir hatten gesagt, wir nehmen einmal, glaube ich, vegan und einmal vegetarisch. Und einmal alkoholische Begleitung und einmal nicht alkoholische Begleitung. Und das
darf ich da einhaken? Ist es bei der nicht alkoholischen Begleitung dann so, dass die so Drinks machen für das Gericht, aber ja, halt ohne Alkohol?
Richtig.
Okay.
Mhm. Genau.
Aber also das ist, finde ich, richtig
perfekt
fancy.
Darauf angepasst. Und ich bin an dem Tag, also ich hatte die nicht alkoholische Begleitung, weil ich bin gefahren. Und ich muss auch sagen, die war besser als die alkoholische Begleitung tatsächlich. Mhm. Das, was so Michelin-Stern-Restaurants ja besonders macht, ist ja nicht nur, und ich glaube, viele, die sich damit vielleicht noch nicht so befassen, wissen das dann nicht, dass das Essen jetzt irgendwie eine bestimmte Qualität hat. Das hat es so oder so, sondern es geht auch darum, wie aufwendig ist eine gewisse Kreation, was für besondere Zutaten, genau, wurden da benutzt.
Wie kreativ.
Wie hat man auch so Konsistenzen und sowas alles geschaffen. Und ich muss auch sagen, das Essen war gut. Ich fand es nicht so geil wie bei Tim Raue. Das lag aber auch daran, weil wir bei Tim Raue so ein deutsche Klassiker modern interpretiert hatten. Und das fand ich einfach, es war unfassbar geil. Also es gab so ein geiles Hühnerfrikassee und so ein Händel, aber mit so einer, ich weiß nicht was, fancy Kruste. Und das war wirklich richtig geiles Essen, auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie gegessen habe.
Aber Tim Raue, der mehrere, ist das jetzt das in Mitte, von dem du gerade sprichst? Oder?
Genau.
Ja, okay.
Während das, wo wir jetzt waren, die hatten da wirklich Sachen, die ich, also nicht nur Zutaten, die ich in meinem Leben nicht so kombiniert hätte, sondern auch Zutaten, die ich in meinem Leben überhaupt noch nicht gegessen habe, die aber auch dazu geführt haben, dass manche Dinge nicht nur krass geschmeckt haben, sondern auch auf so einem Level krass, dass ich es nicht wirklich genießen konnte, weil es so seltsam war. Also du hattest schon ein fancy Erlebnis und es hat auch nicht schlecht geschmeckt, aber es war schon so, dass man das Gefühl hatte, alles ist so sehr extravagant und alles ist bei allem, also die Kellner zum Beispiel, die erzählen dir dann ja auch jedes Mal 30 bis 40 Sekunden, was genau sie da servieren. Das finde ich cool. Mhm. Du merkst aber, dass die Kellner das natürlich runterrattern, weil es ist viel Text, den sie sagen müssen. Sie müssen jedem immer sagen, was genau da jetzt serviert wird. Und wenn ich dann manchmal zum Beispiel Nachfrage zu irgendeinem Produkt hatte, hast du gemerkt, dann sind sie rausgekommen, weil sie eigentlich nur darauf programmiert sind, so ein bisschen diese Information über dieses eine Gericht jetzt so mit dir zu teilen. Und wir waren irgendwann fertig mit dem Essen, hatten das Essen so ein bisschen besprochen. Wir haben auch zwischendurch gemerkt, dass einfach die alkoholische Weinbegleitung übel reingeknallt hat. Ich glaube, wir hatten halt dann 6 oder 7 Gänge. Und wenn du zu jedem Ding, und dann zu den Gängen muss man ja immer sagen, es kommen ja dann noch immer noch mal Grüße aus der Küche. Das heißt, vorher und hinterher kommen meistens noch 2 Gerichte mit 2 alkoholischen Begleitungen dazu. Das heißt, sie hatte dann naja auch irgendwie 10 Drinks, wovon sie am Ende die schon gar nicht mehr getrunken hat, weil sie dann auch voll, also sie merkte, ihr Limit ist einfach erreicht. Genau. Ich habe dann so ein bisschen dran rumgenippt, aber ich mochte viele Dinge auch nicht. Also du hattest einige Sachen gemocht mit Wermut und so. Naja, long story short. Wir sagen, okay, let's go. Wir haben reingehauen. Es war lecker, es war gut. Lass uns nach Hause gehen, bestellen die Rechnung. Die Rechnung kommt mit der einen Kellnerin, die wir hatten. Und die gibt ja meine Freundin, weil sie hat den Abend auch so initiiert. Und ich habe nicht auf die Rechnung drauf geguckt, aber ich sehe, wie AC alles aus dem Gesicht fällt. Komplett alles. Man muss auch dazu sagen, die ist Studentin. Der geht es zwar finanziell nicht schlecht auch, familiärer Background und so, aber trotzdem ist sie Studentin. Und ich dann so, was ist los? Und sie dann so, there is something wrong with the receipt, sagt sie dann so zu der Kellnerin und ich dann so, hä, wieso, was soll denn da wrong sein? Die dreht die Rechnung um, 480 Euro. Und da muss man jetzt dazu sagen,
79 hast du gesagt pro Person,
genau, in einem Standard-Michelin-Stern-Restaurant, also zum Beispiel bei Tim Rau, ich wurde da eingeladen von einem Freund von mir, der mir das zum Geburtstag geschenkt hat, dem geht's finanziell sehr gut. Da haben wir da den Abend mit einer Flasche Wein, muss man aber sagen, 800 Euro gelassen. Aber wir waren richtig satt, es gab richtig viele Gänge und wir wussten, okay, das Ding ist ein Tim Raue, da gehst du wahrscheinlich einmal im Leben hin. Das Ding wiederum hatten wir ja im Kopf und extra ausgewählt, weil wir gesagt haben, das soll das günstigste Michelin-Stern-Restaurant Berlins sein. Und es wurde halt auch in diesem Reel so ein bisschen so dargestellt, als wie wenn du würdest da hingehen und würdest da jetzt einen kleinen Snacky-Snack irgendwie haben. So, und dann zahlst du halt, wenn es teuer ist, irgendwie na, deine 70, 80 Euro und fertig. So, 400 sonst was Euro. Und dann gucke ich da halt drauf und dann stellen wir, oder ich, also mir war schon klar, dass es dieses Preisniveau haben wird, aber AC offensichtlich, denn sie hatte irgendwie auf der Karte falsch geguckt. Sie dachte nämlich, wie eben eingangs erwähnt, dass das irgendwie jetzt mit der Begleitung 70 Euro kosten würde. Dem war aber nicht so, sondern ein Standardmenü kostete 76 Euro. Plus, wie es ja auch normal ist, rechts, die Weinbegleitung, die extra kommt on top auf das, was das Menü kostet. Und die Weinbegleitung war, glaube ich, ja genau, bei 89 Euro. Aber es war auf eine Art und Weise auf dieser Karte so komisch geschrieben, dass sie davon ausgegangen war, dass es irgendwie nur 76 waren. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber es war so ein bisschen ungünstig untereinander aufgeschlüsselt. Dann kam noch ein extra veganes Gericht dazu, was wir hatten, plus die nicht alkoholische Weinbegleitung, die, glaube ich, noch sogar teurer war als die alkoholische, weil sie irgendwie aufwendiger war oder so, sodass wir am Ende bei diesen 400 Euro gelandet sind. Und ich habe das dann für uns beide so bezahlt. Sie hat mir ihren Teil, glaube ich, auch überwiesen. Aber sie hat die ganze Zeit im Auto gesagt, Jana, hätte ich gewusst, dass ich hier heute 200 Euro lasse für ein Essen, wo ich sage, ich hätte halt lieber Falafel an der Ecke gehabt. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat, sondern weil ich würde niemals 200 Euro für Essen ausgeben. Und ich konnte das total nachfühlen, weil ich mir dachte, du hast ja immer eine Wertigkeit in dir drin, so wie manche Leute sagen, ich kann nicht verstehen, warum man zum Beispiel 3000 Euro für eine Designer-Handtasche ausgibt oder du für deinen teuren Bärchen-Pullover da oder so. Ne? Jeder hat ja sowas, das und das ist für mich das und das wert. Und sie war halt die ganze Zeit so, sie hat sich so geärgert, nicht weil sie das Geld jetzt nicht hatte, sondern weil sie sagte, ich hätte das niemals so ausgegeben.
Also, willst du meinen Pitch noch dazu kurz haben? Es ist doof, vor allen Dingen, wenn man noch Studentin ist und das Geld nicht hat, ist es total doof, aber man macht den ganzen Abend kaputt, den ganzen schönen Abend, den ihr bestimmt hattet, weil ihr zwei Freundinnen seid und das Essen gut war und man sowas nicht oft in seinem Leben hat, und man macht diesen ganzen Abend kaputt, wenn man dann die ganze Autofahrt sich darüber den Kopf zerbricht und man kann es jetzt nicht mehr ändern. Und sie hätte das Glück, dass du eh eine potente Begleiterin dabei hattest.
Sie hat ihren Teil mir dann schon überwiesen.
Genau, ich hätte jetzt aus ihrer Sicht so, genau, dass du da ja auch dann Nachsicht hast und es dann auch selbst bezahlen kannst. Aber weißt du, man macht den, wie du es jetzt auch gerade erzählst, also ja, es ist doof, dann schluckt man aber die Pille, weil man kann jetzt in diesem Moment nichts anderes machen. Aber man hat immer einen schönen, tollen Abend gehabt und es war eine Anekdote. Und also noch damals, als wir dachten, wir zahlen 200 und dann waren es 400. Ja, das ist dann irgendwie super viel Geld, ne, 200 Euro. Aber aufs Leben gerechnet ist es dann nicht viel. Aber man hat diese schöne Anekdote und man kann Spaß drüber machen. Vielleicht drehe ich mich jetzt auch leicht. Keine Ahnung. Aber ich finde das immer dann doppelt bitter, weil dann machst du alles kaputt.
Also das habe ich persönlich gar nicht so wahrgenommen, dass sie es kaputt gemacht hat dadurch.
Für sich selbst.
Nicht für dich, sondern für sich selbst.
Ich glaube, es hat aber automatisch, in dem Moment, wo sie gemerkt hat, was sie jetzt zahlen muss, war es für sie schon kaputt. Unabhängig davon, ob sie das jetzt kommuniziert hätte oder nicht. Also ob sie mir das jetzt geteilt hätte, ihre Gedanken dazu, oder nicht geteilt hätte, für sie wäre es eine bittere Pille gewesen und sie hätte den Abend rückwirkend nicht schön in Erinnerung. Also was heißt nicht schön? Natürlich hat sie den Abend schön in Erinnerung.
Genau,
ne?
Aber ich rede ja auch nur aus ihrer Perspektive, nicht für dich jetzt, sondern für sich selbst. Mhm. Es war ja ihr Abend, weißt du? Und klar, es ist dann doof und vielleicht rede ich mir jetzt total einfach, weil man sich an Summen teilweise gewöhnt, aber als ich noch Student war, werde ich nie vergessen, das allererste Essen, was ich mit Sophie hatte, wir haben uns komplett verkalkuliert. Wir waren am Gardasee, ich war Volontär, sie war Studentin. Und dann haben wir, es war genau die gleiche Geschichte, die du jetzt gerade erzählst. Wir sind fast umgefallen, als wir die Rechnung gesehen haben. Haben dann aber, ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das dann geregelt haben, aber auf alle Fälle meinten wir, ja, wir deppen natürlich, kostet es diese 6-Gänge-Gang am Gardasee mit dieser mehr als 40 Euro, was wir uns so ausgerechnet haben. Dann haben wir das gezahlt, haben dann am nächsten Tag irgendwie nur noch eine trockene Semmel zum Frühstück erzählt, weil unser Budget zu Ende war. Aber es war irgendwie immer eine gute Story und es war ein ganz toller Abend. Ich werde immer an diesen Abend denken, wie toll der war und dass wir uns dann über uns selbst gelacht haben, weil wir uns da verkalkuliert haben. Und es wird immer eine tolle Anekdote sein, dass wir damals noch kein Geld hatten. Und das dann,
aber das ist ja jetzt auch eine tolle Anekdote, wenn ich das erzähle. Für sie,
genau,
glaube ich,
richtig.
Auch.
Okay, darum geht's mir, weil wenn sie jetzt immer daran denkt und oh Gott, das hat so viel gekostet.
Nee, das glaube ich nicht, aber es war, in dem Moment war sie einfach, du hast richtig diesen Schockzustand gemerkt, weil sie es einfach nicht
ja,
hat
klar,
kommen
ist
sehen.
Ja auch.
Also sie hat es
ja,
nicht ja kommen sehen und ich habe es halt total kommen sehen, aber wir haben halt das vorher nicht nochmal drüber kommuniziert, weil wir hatten beide dasselbe Menü und ich habe das halt richtig gelesen sozusagen und im Verhältnis zu anderen Sternrestaurants war es immer noch preiswerter,
ja,
aber sie hat es halt nicht so gesehen und das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich mir dachte, okay, in Zukunft vielleicht noch mal besser vorher drüber kommunizieren.
Aber weißt du, worauf ich hinaus wollte? So, dass man sich dann doppelt madig macht, wenn man.
Ja. Ich glaube trotzdem, wenn es in dir drin madig ist, durch einen Moment, dann kannst du da auch teilweise nicht umhin. Klar solltest du jetzt vielleicht nicht jedes Mal dich reinsteigern und sagen, oh Gott, damals, als ich 200 Euro sowieso gelassen habe. Also da hast du ja absolut recht mit. Aber ich glaube, manche Dinge, die tun dann einfach so weh, dass sie nicht mehr schön, also so richtig schön sein können.
Ja,
ich weiß
schon,
dass sie nie wieder, sie wird nie wieder dahin gehen und sie wird, glaube ich, nie wieder ein Menü nicht aufmerksam lesen.
Naja gut, wenn es den Effekt hat, dann ist es auch okay. Ja.
Absolut.
Das Antenne-Allmann-Learning der Woche haben wir schon lange nicht mehr gemacht, das Allmann-Learning.
Ja, stimmt.
Musst du wieder mal machen.
Ja.
Komm, Jana, jetzt wrap mal's ab hier. Eine Stunde haben wir gemacht heute am Abend.
Ja, gut, ne?
War eine gute Folge.
Ja.
Wir nennen sie Vietnamesen gönnen.
Gut. Ich liebe das immer. Du schlägst oft Titel vor, die im Verhältnis super kurz behandelt werden in der Folge. Also ihr hört es ja nicht jedes Mal, wenn wir über die Titel nachdenken laut. Manchmal machen wir das, manchmal nicht. Aber wenn wir das hinterher dann für uns im Stillen machen, dann haut Julian ganz oft Titel raus, die lustig sind, aber die so 3% der Themen irgendwie kurz benennen, die wir in der Folge hatten. Und ich denke mal, das ist irgendwie so irreführend, weil darum geht es ja eigentlich fast gar nicht. Müsst ihr uns mal ein Feedback geben. Ob generell unsere Titel, gefallen euch die? Hättet ihr gern andere Titel? Also, das würde mich mal interessieren.
Ja. Ja. Gerne mal Feedback an uns.
Gerne mal Feedback geben.
Ja. Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Können wir transparent sagen, eigentlich wollten wir uns die Woche sehen. Ich habe mich wie so ein Labrador gefreut, aber es hat nicht geklappt aus zeitlichen Gründen.
Ja, es war ein bisschen eng
bei mir.
Ich hoffe,
das holen wir bald nach.
Und ich glaube, wenn ich gestern noch bei dir gewesen wäre, diese Schlafgeschichte, dann wäre ich wahrscheinlich heute komplett Game Over gewesen. Nicht, dass ich es nicht sowieso schon wäre, aber ich bin ehrlicherweise froh, dass wir jetzt remote aufgenommen haben.
Dass du mich nicht sehen musstest.
Ja.
Das verstehe
ich. Ich
Matze wäre spontan noch dazugekommen. Matze wäre eventuell noch spontan dazugekommen.
Ja, ist jetzt nicht zu ändern, Julian. Wie war das noch? Man soll nicht immer in der Vergangenheit leben, weil ist jetzt so. So, tschüss! Tschüss.
Abonniert uns doch bitte 5 Sterne auf Apple Podcasts, ihr wisst doch Bescheid. Und auf Spotify auch, kann man auch kommentieren und Sterne geben. Wir nehmen doch gerne, wie Super Mario,
eine
nehmen wir gerne
Runde,
alle Sterne.
Eine neue Sternvergabe. Let's
und
go.
Und wenn du durch die Hölle gehst. Oh, ich kann richtig cool schießen, Jana.
Du kannst
ich
schießen?
Auf dem Oktoberfest, auf dem Oktoberfest habe ich hier so ein Küchding abgeschossen. War ich nicht. Und eigentlich passt es nicht zu meinem Profil, dass ich gut schießen kann, finde ich. Also würde man mir nicht zutrauen, aber ich habe da die Sterne weggefeuert.
Weggeballert.
Geballert. Naja, gut.
Und was hast du gewonnen? So
ja,
eine Plastikrose?
Nein, ich habe so richtig, ich habe 20 Mal geschossen, Sterne, und ich glaube 16
also
habe ich getroffen.
20 Euro da gelassen.
Richtig?
Ja. Ah, das ist auch so absurd.
Und dann habe ich so ein Herz für Sophie geschossen. Oh. Die war aber, es ging nicht nur ums Herz, es ging vor allem, dass sie beeindruckt war, weil es ein Talent war, das wir beide noch nicht von mir kannten.
Ja, also ich an diesen Schießständen, ne? da musst du schon zwei Dinger mit einem Schuss treffen, um mich zu beeindrucken, weil ich treffe selber jedes Ding. Aber da, das,
gut,
oder
ciao,
wenn du gut Bogen
schießt. Dann hören wir uns. Ich muss jetzt zu meinem Hund. Ciao. Ich laufe immer noch. Du auch?
Julian, ja, ich bin noch da.
Ja, okay. Dann
erzähl doch noch
auf
mal, was
eins, hör
mal
auf. 3, 2, 1. Oh, ich habe sowas Witziges, Jana. Das machen wir jetzt noch. Die Folge heißt Dranbleiben. Wir switchen nicht auf vietnamesischen Gönn, sondern auf Dranbleiben. Ich schicke das
wirklich.
Wollen
wir dafür eine extra Werbung einbauen irgendwo nochmal, weil es jetzt Überlänge hat?
Ja, ich habe mit Vivi mich so derartig bepisst, weil ich das gesehen habe. Pass auf, ich schicke dir jetzt in diesem Moment, schicke ich dir per WhatsApp ein Bild.
Mhm.
Und du darfst aber noch nicht drauf schauen, sondern erst, wenn ich sage, jetzt.
Mhm.
Oh, jetzt kann ich, ich habe es ja per iMessage, ich kann es dir gerade nicht per WhatsApp schicken, weil wir da telefonieren. Also pass auf, RTL hatte ja eine,
wo ist das Bild?
RTL hatte eine Sendung. Ich schick's dir jetzt.
Ja, ist noch nicht da.
Warte. Ja, weil ich auf. So. RTL hatte eine Sendung. Undercover Boss.
Mhm. Ne? Das ist witzig. Hab ich früher
genau,
geguckt,
und da ging es darum, dass eben Bosse, die wissen wollten, was die Belegschaft von ihnen hält, haben sich verkleidet und sind dann untergetaucht. Ne? Ja, du hast jetzt schon angeschaut. Wir müssen es unbedingt in die Story posten. Weil. Genau, und es war gut, weil niemand kannte die Bosse und es war eine große Belegschaft, die konnten sich da untertauchen oder schminken lassen, sind dann da untergetaucht. Und dann hat Detlef die Soße gedacht, ist ja mega.
Das ist
denen also
auch immer noch
klar,
gut, Albert. Kennen wir alle, Juror vom ehemaligen, ich wollte gerade sagen,
Popstars,
ja.
Und dann hat
Boah, weißt du, was mir heute passiert ist? Das muss ich kurz erzählen, da muss ich kurz rein.
Jana!
Popstars gesagt hat. Ich habe heute gesagt, zu meinem Interviewgast, den ich hatte, Alexander Eder, habe ich heute gesagt, das ist Alexander Eder, viele kennen dich von Germany's Next Topmodel. Und ich wollte aber Voice of Germany sagen und ich habe keine Ahnung, wie das in meinem Kopf
ich
grad
sagen,
irgendwie
wer ist denn Alexander Eder?
Jetzt so ein österreichischer Singer-Songwriter, den ich heute zu Gast hatte.
Okay.
Ja, war auf jeden Fall eine witzige Situation. Okay, erzähl weiter, sorry.
Jetzt hast du mir ein bisschen die Parade gekreuzt, aber also dann hat Detlef die Soest gedacht, das ist ja mega. Klar, ich habe jetzt irgendwie auch nur so 7 Angestellte, aber ich mache da mit bei Undercover Boss. Dann hat sich dann bei RTL angemeldet und die Redakteure von RTL konnten bestimmt auch glücklich fassen, dass da eben so ein Prominenter mitmacht, haben das dann auch gleich Promi Undercover Boss genannt, Tarnung von Detlef die Soest. Und ich finde ja schon, also Detlef die Soest im Fernsehen, sagen wir, hat ein Charaktergesicht, ne? Also man kennt ihn ja schon. Sein
cooler Körper.
Vor allen Dingen, wenn er nur 7 Angestellte hat, und dann haben sie ihn von RTL so derartig maskiert, dass niemand, ich wiederhole, niemand von den Tänzerinnen draufkommt, dass das Detlef die Soest ist. Klar ist da ein Kamerateam irgendwie versteckt mit dabei, aber der Typ ist so genial maskiert, dass niemand draufkommt. Und also, schaut euch jetzt mal unsere Story an. Ja. Jan und ich, wenn das, oder bei Antenne Allmann, wenn wir das posten. Und ich habe so derartig gelacht, weil den Redakteuren muss ja dann auch klar gewesen sein, ja scheiße, also das kriegen wir ja niemals durch. Vor allen Dingen, also wenn der Typ da ist, ist Detlef die Soest da. Das kommt ja. Also, und wir haben
danach,
haben
halt
die dann auch mitgespielt?
So Sinn,
oder?
Genau. Mit 1000 Angestellten, wo du nicht mal den Chef kennst, also den Chef wahrscheinlich noch nie gesehen hast, aber wenn du so ein Team hast aus 7 Leuten, ja, das wäre wie bei Energy, wenn du jetzt dich verkleiden würdest und in eine Energy-Redaktion kommst, so ungefähr.
Nur, dass ich kein Boss bin, aber naja. Ja, schade, Jana. Wir haben jetzt gesagt, bis zum Ende durchhalten. Nee, was war das zum Schluss?
Weiß ich nicht.
Ich höre nochmal rein.
Muss jetzt nochmal reinhören, ja.
Oder wir machen Vietnamesen gönnen.
Ja.
Ja. Na gut, dann hören wir jetzt auf.
Ja.
Tschüss, ne? Gut, die Extra-Runde sind wir nochmal gegangen für euch. Ciao.
Die Extra-Meile. Bist du weg? Okay, tschüss.